Höret, höret und willkommen beim Altdorfer Herold, dem Warhammer Fantasy Podcast. Wir sind Paul,
Grabowski
und Jeremy.
Heute wollen wir mit euch über ein Dreifachthema sozusagen sprechen. Wir knüpfen da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sprechen über die Invasion des Chaos. Was ist das Chaos eigentlich? Und was ist eigentlich die Welt von Warhammer? Wie sieht die heute aus?
Genau. Und da die letzte Folge ziemlich gut angekommen ist scheinbar, wollten wir mal vielen Dank sagen für die ganzen positiven Rückmeldungen. Ich habe zumindest nur positive Rückmeldungen gehört.
Die negativen haben wir gelöscht. Ja, wir wollten uns auf jeden Fall nochmal recht herzlich bedanken für das ganze granatengeile Feedback, um es mal so zu sagen. Ihr habt euch ja zahlreich oder ja doch eigentlich recht zahlreich gemeldet bei uns über Instagram. Und da kam sehr viel Gutes, also eigentlich da kam nur Gutes bei rum. Da waren wir sehr, sehr aus dem Häuschen. Total geil. Wir sind auf jeden Fall für Kritik, sind wir natürlich immer offen. Wir müssen ja so ein bisschen gucken oder wir gucken gerade so ein bisschen, wohin geht die Reise? Wie finden wir zusammen? Und keine Ahnung, das muss sich alles noch ein bisschen einspielen. Wir sind ja noch ganz frisch dabei, sag ich mal so. Ne, es ist jetzt gerade erst die zweite Folge. Es ist ein Monat jetzt vergangen. Und ja, wir versuchen natürlich, das möglichst gut zu machen, so wie wir denken, dass es halt gut sein könnte. Falls ihr noch irgendwelche oder falls ihr generell irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder mal einen Tipp oder sonst was, was man irgendwie verbessern kann oder keine Ahnung, vielleicht nochmal ein Feedback zu der Aufnahmequalität oder sowas halt, also zu der Soundqualität. Lasst uns das gerne wissen auf jeden Fall. Das ist halt uns sehr, sehr wichtig, mega wichtig auf jeden Fall, weil wir wollen natürlich was Ordentliches abliefern und nicht irgendwie so eine Streckbank für die Ohren. Um uns mal so in dem dezent mittelalterlich angehauchten Jargon zu bleiben, auch wenn wir den gar nicht drauf haben. Aber so zwischendurch kann man so einen Scheiß ja mal droppen.
Hört, hört.
Oder?
Auf alle Fälle. Schreibt uns bei Instagram nette Nachrichten, bitte. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und wo wir gerade bei Instagram sind, wir hatten ja geplant, jeder macht ein kleines Warhammer Fantasy Armee Projekt im Rahmen dieses Podcasts. Und da haben wir euch abstimmen lassen bei Instagram, was der liebe Grabowski und ich für eine Armee machen sollen, weil wir uns beide da nicht so einig waren.
Ich wollte mir nicht einig sein.
Und ich würde sagen, mit der leichten Einflussnahme von
russischen Spionen,
dem lieben Andy vom Imperator nichts Neues, ist da was rausgekommen. Grabowski, was machst du jetzt für eine Armee?
Bei mir wären es Bretonen. Und da habe ich halt richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ich hatte keine Lust, ich wollte mich nicht entscheiden, sag ich mal so. Ich bin eigentlich davon wirklich ab, mich für ein Projekt so bewusst zu entscheiden, dass ich jetzt sage, oh geil, und das ufert total aus und ich mache das und das und das und das und boah, krass. Weil ich damit in den letzten Jahren irgendwie ständig mir so ein bisschen auf die Schnauze gefallen bin, irgendwann ab irgendeinem Zeitpunkt, wo es halt unkontrollierte Ausmaße angenommen hat. Und jetzt dachte ich mir, komm, ich hab's bei unserem Badab-Malstrom-Komplex-Projekt, sag ich mal, genauso gemacht mit der Eslo-Claws-Armee, an der ich gerade arbeite. Das hat jetzt zwar nichts mit dem Fantasy-Progress hier zu tun, aber ich dachte mir einfach so, nö, komm, ich schreib mir einfach eine Armeeliste, die halt so typisch, die sich so nach Eslo-Claws anfühlt oder klingt oder wie auch immer, keine Ahnung. Und die wird genauso gemacht. Es wurde abgesteckt, wie viele Punkte das werden. Und das war der einzige Rahmen, den es halt gab. Und dass halt Eslo-Claws wurden, habe ich auch so ein bisschen in die Hand des Schicksals gelegt. Und das hat super funktioniert, weil du hast die Birne komplett frei zum Malen, zum Basteln, für alles. Und genau das habe ich jetzt auch bei Warhammer Fantasy vor. Oder mit The Old World. Ist total geil. Du brauchst nicht nachdenken, Paul. Das ist der Wahnsinn. Ich brauche mir keine Gedanken darum machen, was ich alles geil finde, weil ich viel zu viele Sachen geil finde. Das ist super.
Macht ihr das tatsächlich dann auch, bevor ihr eine Armee anfangt, dass ihr erstmal eine Armeeliste schreibt und euch dann sozusagen die Figuren dazu kauft? Weil ich bin zum Beispiel jemand, der kauft sich dann einfach mal zwei Trupps, die er cool findet und einen Anführer und dann wird das erstmal bemalt und dann gucken wir mal weiter.
Ja, tatsächlich muss ich zu meiner Schande gestehen, in diesem Fall, weil die Bretonen aber auch eine extrem geile Model Range haben, die auch schön gealtert ist tatsächlich, also das geht immer noch voll klar eigentlich, habe ich mir hier schon mal ein Teil von den oder von der bretonischen Gralsreliquie, von diesem Gefolge dabei. Das ist so ein Mönch quasi, der ein Schwert hochhält und der hat noch so eine Laterne. Nee, gar nicht. Das ist so ein kleiner, wie so ein Artefakt-Dingen am Gürtel. Keine Ahnung. Mega geil. Da bin ich jetzt dabei. Also das ist natürlich, also ja, ich werde mir eine Liste schreiben mit dieser Einheit, weil die einfach mal extrem geil ist.
Ja, so muss das auch. Also, ich hab ja schon ein bisschen Imperium hier gehabt so noch von früher. Und dann habe ich einfach geguckt, wie viele Punkte sind das und wie viel fehlen mir noch. Und ich habe gemerkt, ich kann mir eigentlich noch alles kaufen oder bauen. Deswegen ist egal. Und ich hole mir jetzt halt Modelle, die ich cool finde, so, weil ich bin Old World Noob, logischerweise. Ich habe das noch nie gespielt. Das ist ganz neu. Ich weiß nicht, was da jetzt wirklich gut ist. Und darauf kommt es mir jetzt auch nicht an bei so einer Armee. So. Also in erster Linie will ich diese Armee bauen. Und ob die dann gut ist oder Spielspaß macht, das ist mir eigentlich auch egal.
Jetzt muss man dazu natürlich auch sagen, bei dir wurde Imperium als Armee gewählt.
Ja, danke. Leider nicht Vampire oder so.
Das war aber auch so geil. Ich hab das natürlich direkt gesehen und dachte mir so, was hat er alles aufgestellt? Ja, ist ja interessant. Ich wusste ja, was Paul toll findet. Ich dachte mir so, Imperium ist nicht dabei. Das hat er zumindest nicht erwähnt, dass er es toll findet. Ich stimme für Imperium.
Danke.
Gerne.
Es wäre aber auch ein bisschen lahm irgendwie gewesen, wenn wir alle drei böse Fraktionen gehabt hätten. Also dann irgendwie Vampirfürsten.
Du meinst wohl die guten Fraktionen? Ja. Bist du bescheuert?
Vampirfürsten.
Ja.
Hallo?
Was wäre das? Ein Tiermenschen bei dir, ne? Oder Chaosbarbaren? Und Skaven, das wäre ja auch irgendwie...
Ja, Chaosbarbaren wären sehr wahrscheinlich geworden. Das war ja auch die erste Mini, die ich jetzt hier so mir auf blauen Dunst zum Malen angeschafft hatte. Zu meiner Schande muss ich gestehen, an der ist noch gar nichts passiert. Bis auf den Zusammenbau, weil ich mir dachte, 1000 andere Projekte nebenbei. Und dann habe ich auch noch angefangen, also als das dann mit den Bretonen feststand, direkt, als ich die Einheit dann hatte, die zusammenzubauen. Und wenn alles, wenn es löppt, dann löppt, sagt man immer so schön. Und wenn es dann löppt, wird morgen grundiert. Aber erstmal wird gestiftet.
Nice.
Willst du die dann auch tatsächlich so bretonmäßig jeder Ritter mit einem anderen Wappen und andere Grafschaft oder?
Ja, voll. Da wird richtig reingeschissen, so richtig. Da hab ich richtig Bock drauf. Das gilt natürlich nur für die Ritter. Alle anderen, die ganzen Bogenschützen und hier, ich habe hier Freisassen habe ich hier auch noch liegen. Mega geile Einheit, also finde ich total cool. Die werden halt alle so ein bisschen gekennzeichnet, sage ich mal, dass die jetzt irgendwo so einen bunten Stofffetzen an ihre Klamotten drankriegen oder sowas, damit man sieht, ah, die gehören da und dazu. Aber ansonsten werde ich mich daran versuchen zu halten, dass die alle so in Erdtönen bemalt werden, sage ich jetzt mal. Und also die normalen...
Die dreckigen.
Da werden halt viele Braun- und Beige-Töne und sowas alles wieder genommen, so erdige Töne dann halt. Ne? Und dann die Ritter aber so richtig überkandidelt mit Schnicki, Schnacki und da noch so ein bisschen...
Hier ein bisschen Shishi.
Gold dran und hier noch ein bisschen... Ja, ja. Ein bisschen Samt und Seide.
Hast du schon eine Grafschaft, Paul, die du irgendwie...
Ja, ich habe so ein bisschen rumprobiert erstmal. Ich habe so ein paar Modelle einfach mal angemalt in Farbschemata, die ich irgendwie cool fand. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, ich finde nichts richtig scheiße und nichts auch so ultra geil. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, einfach Altdorf zu machen, passend zu unserem Podcast. Da gibt's dann halt auch so viele Special-Einheiten, die ihre Farbschemata haben und so. Und da habe ich jetzt Bock drauf. Und eigentlich mag ich das Schema auch. Also das ist auch passend zu meiner Heimat, Schleswig-Holstein-Farben. Also super. Und dann kommt da eh am Ende noch irgendwie Dreck drauf und dann sehen die ganz abgefuckt aus. Halt schön wie aus einem Bauernkrieg oder so. Also ich glaube, das wird super.
Sehr schön, sehr schön. Du meintest ja gerade Grafschaft, Jeremy, ne? Ist das nicht eigentlich Herzogtum?
Ich habe gerade auch überlegt, aber ich glaube, es waren die Markgrafen, oder? Beim Imperium.
Kurfürsten.
Ja, Kurfürsten, genau. Genau, ich habe nämlich...
Boom, boom, boom!
...ziemlich viel Total War Warhammer gespielt, aber da ist es halt immer nur auf Englisch. Und deswegen ist mir das deutsche Wort gerade auch nicht eingefallen.
Also, Grafschaften gibt's bei den Bretonen.
Ja, stimmt. Bretonen waren die Grafschaften, Imperium waren die Kurfürsten. Versammelt die Kurfürsten.
Auf einmal gibt alles einen Sinn.
Jeremy, wie sieht das denn bei dir eigentlich aus? Und überhaupt mit den Skaven? Haben die auch Grafschaften?
Die haben ihre Clans.
Salzgitter.
Skaven kommen ja bekanntlicherweise aus Schottland. Bei mir ist ganz gut gerade. Also ich habe jetzt so die ersten, ich sag mal, 10 Testmodelle, Clanratten, habe ich mal angemalt. Hab da so ein beige-rotes Farbschema ausgesucht. Und ich habe tatsächlich sogar so ein Buch, was sich so komplett mit der Heraldik und den Uniformen von den Skaven beschäftigt. Da habe ich mal so ein bisschen durchgeblättert, ob ich mir da einen Clan aussuche, den ich nehme. Aber ich war dann nie so ganz zufrieden und habe dann halt so ein bisschen rumprobiert, bin halt auf diesem Rot-Beige gelandet. Und ich glaube, da werde ich mir einen eigenen Clan für ausdenken, weil ich mich bei Skaven auch schlecht entscheiden kann. Zum Beispiel möchte ich jetzt mich eher auf Eshin oder den Seuchenclan oder Skryer versteifen. Ich finde das halt cooler, wenn irgendwie von allem ein bisschen was dabei ist. Deswegen muss ich mir da auch noch was ausdenken, dass es vielleicht einfach so ein kleiner Kriegerclan ist, der zu Geld gekommen ist und deswegen Söldner aus allen möglichen anderen Clans anheuern kann.
Ja, das klingt doch cool.
Mhm. Genauso vom nice. Bemalen her, da habe ich mir tatsächlich so ein YouTube-Video angeguckt, wie man die ganz gut speedpainten kann. Das heißt, da wird ziemlich viel gedrybrushed und da sehen die einzelnen Figuren auch nicht super geil aus. Aber ich habe mir halt eh von Anfang an gesagt, ich bemal bei den normalen Truppen keine Figuren, sondern ganze Einheiten, weil sonst werde ich irre bei Skaven. Weiß ich, du brauchst alleine als einen Block in deiner Armee 40 Clanratten. Und wenn du da mit jeder Clanratte irgendwie 4 Stunden verbringst, dann werde ich halt nie fertig. Und da ich das ja als so kleines Projekt sehe, was ich tatsächlich auch mal fertig machen will, muss ich halt gucken, dass ich da Abstriche mache. Und ich glaube auch, wenn man das dann als Block aufstellt mit vielen Figuren, da sieht ja eh immer alles gut aus.
Ja, voll.
Das wird schon laufen. Ich habe jetzt halt noch so eine kleine Kiste mit Figuren, die ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe. Und die werden jetzt erstmal angemalt. Dann gab's ja jetzt auch vorgestern, den großen Reveal von der, ich glaube, 4. Edition von Age of Sigmar.
Das war gestern, am Freitag.
Ja.
Am Freitag war das krass.
Ja, heute ist das ganze Warhammer-Release und gestern war das
für Age of Sigmar. Okay. Also am 17.05. war das. Okay.
Da gab's auf jeden Fall auch einige Modelle, die ich cool fand. Ein paar, die ich so lala fand. Also ich weiß nicht, ich finde die Clanratten ziemlich geil und den Kriegsherr auf der, ich weiß wieder nicht, wie die auf Deutsch heißt, mir fällt aber auch gerade das englische Wort nicht ein. Auf jeden Fall auf dieser missgestalteten, mutierten Riesenratten-Mutation.
Ja, der sieht cool aus.
Also den kann man richtig gut Grimdark bemalen, glaube ich auch, weil das Vieh an sich schon richtig gut modelliert ist. Jezails finde ich auch ziemlich cool. Die Rattenoger, weiß ich nicht, war jetzt nicht so der Fan von. Und allgemein hat mir so ein bisschen gefehlt, also die Vielfalt der Einheiten an Skaven, weil Skaven haben ja durch die verschiedenen Clans eine riesige Vielfalt an verschiedensten Einheiten, die ja auch komplett unterschiedlich sind. Aber ich glaube, da wird halt auch nach Release noch so einiges kommen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt habt. Ich habe das halt ein bisschen verfolgt, weil es halt um Skaven ging. Die Stormcast Eternals, da bin ich jetzt nicht so hinterher. Das interessiert mich eigentlich relativ null.
Ich habe da mal so rüber geguckt. Also ich fand die Skaven eigentlich auch durch die Bank alle ziemlich nice. Auch die Ogre und so, muss ich sagen. Aber ich bin da auch nicht so drin. Das ist dann halt, ne, auf den ersten Blick guckt man und denkt sich, ja, schicki. Und Stormcast Eternals sind coole Modelle generell zum Umbauen, würde ich sagen. An sich finde ich diese Fraktion echt kacke, so auf gut Deutsch. Aber so geile Einzelmodelle sind da auf jeden Fall bei, die sich super als irgendwelche Fanatiker, Hexenjäger, Kultisten oder für 40k Inquisitionsgefolge oder so machen. Die feiere ich am meisten.
Ja, die sind mega.
Die sehen so ein bisschen aus wie dieses Gefolge von diesem Chaos 40k Hexer-Typen Dark Apostel, der diese zwei dabei hat. Da erinnern die mich so ein
bisschen. Aus denen habe ich mir Kultisten gebaut damals tatsächlich.
Mhm.
Also so richtige, die habe ich ein bisschen umgeschnitzt, dass sie halt auch Waffen bekommen haben und ja.
Nee, sonst vom Hobby Progress. Ich weiß nicht, habt ihr noch was? Ich hatte auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Ich musste echt mir das ziemlich einteilen.
Ja, ich habe es jetzt ganz vergessen zu erwähnen. Also ich habe einmal so ein bisschen mich rumprobiert. Wir haben ja gesagt, wir machen das alles so in Herbstthema, also die Bases stimmt, vor allem.
Verzweifle ich gerade auch dran.
Und habe ich mal ein bisschen rumprobiert, einfach in so Herbstbases. Ich habe mir tatsächlich eine Box Flagellanten gekauft und die habe ich schon zusammengebaut. Jo.
Nicht schlecht.
Flagellanten finde ich auch richtig geil. Irgendwie dieses, einfach diese zerlumpten Fanatiker, das tickelt immer irgendwas in meinem Gehirn, was ich cool finde.
Mhm.
Ja, aber dieses Herbstthema, da habe ich auch, ich habe mir jetzt so ein paar Sachen von Krautcover bestellt und da werde ich jetzt mal ein bisschen dran rumprobieren.
Eine gute Wahl.
Ja, tatsächlich. Aber es ist auch wahnsinnig schwierig zu kriegen, weil so viel ausverkauft ist von denen. Das ist echt verrückt. Das ist ja, wenn du auf die Seite von Krautcover gehst, dann sagen die ja, hier sind unsere Händler, die alles verkaufen und da ist so PK Pro als erstes und dann gehst du auf die PK Pro Seite, 90% ausverkauft. Dann bist du, ja, top.
Ja, die sind auf dem Sommerfest bei den Tabletop-Freibeutern, Crowdcover.
Am 13. Juli ist das Sommerfest der Tabletop-Freibeuter in Hamburg-Bergedorf. Ja, da werde ich leider nicht da sein können, aber Nils, da werde ich dich auf jeden Fall beauftragen, mir ein paar Sachen mitzubringen.
Ganz genau. Da ist auf jeden Fall Crowdcover vertreten auch und kommt alle zahlreich oder in Zahl und am besten reich und lasst uns da alle eine schöne Zeit verbringen. Wir, also vom beim Imperator nichts Neues Podcast zumindest, sind auch fast alle vor Ort. Wir haben beim Binnen-Podcast auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen was dazu erzählt, ein bisschen was dazu erwähnt halt. Ansonsten checkt auch nochmal Instagram bei den Tabletop-Freibeutern. Steht da auch noch ein bisschen mehr. Wenn ihr Bock habt, kommt da auf jeden Fall hin, das lohnt sich.
Auf jeden Fall.
So, kurz ein bisschen Werbung an der Stelle.
Dieses Jahr werde ich es leider auch nicht schaffen, aber letztes Jahr war ich da, bin dafür extra angereist und es hat sich voll gelohnt. Die sind auch einfach so eine nette Truppe, unfassbar.
Total.
Da haben wir uns ja auch kennengelernt, Jeremy, ne? Da haben wir uns das erste Mal gesehen.
Da haben wir uns auch kennengelernt, ja. Und das kann euch auch passieren.
Und genau das kann ja auch passieren. Wenn ihr vorbeikommt, vielleicht lernt ihr Paul kennen oder Jeremy. Dieses Jahr keinen von beiden, ja. Aber vielleicht nächstes Jahr.
Vielleicht euren Paul oder euren Jeremy.
Richtig, richtig, ne? Zur Not muss Grabowski herhalten, den kann man da kennenlernen, habe ich gehört.
Ja, ja. Wollen wir dann mal reinstarten in die Folge?
Ja, bitte, sehr gerne.
Worüber haben wir denn letzte Woche noch geredet? Kann das einer mal so in einem Satz noch, letzte Woche,
Satz
noch mal irgendwie zusammenfassen?
Das kann ich gerne zusammenfassen. Im letzten Monat haben wir erstmal einen kleinen Überblick darüber gegeben, was Warhammer überhaupt ist und sind dann darauf eingegangen, wie diese Welt eigentlich entstanden ist. Was sind die Alten? Wo kommen sie her? Wie haben sie diese Welt geformt? Und in der heutigen Folge knüpfen wir im Endeffekt genau da an, nämlich die Alten haben ein Reich etabliert, haben sich auf dem Warhammer Fantasy Planeten breit gemacht, verfolgen ihren großen Plan. Das einzige Problem ist das Chaos, beziehungsweise die Chaosgötter. Die Alten haben ja Sternentore, beziehungsweise Poltore erschaffen, durch die sie reisen konnten in den Rest ihres großen Reiches.
Das Problem ist, dass die Chaosgötter es halt irgendwie geschafft haben, die Tore zur Implosion zu bringen oder sie selbst zu zerstören. Das ist relativ unbekannt.
Was jedoch bekannt ist, ist, statt der Portale entstanden an diesen Stellen, an den zwei Polen, eben Warprisse. Und durch diese Warprisse kam Chaosenergie auf den Planeten und eine Flut an Dämonen. Die Teile der Sternentore zerfielen einfach, implodierten, rissen riesige Krater in die Erde. Sogar ganze Kontinentalplatten haben sich einfach komplett verschoben. Und diese reine Chaosenergie, die aus diesen Warprissen rauskam, die ist über den kompletten Planeten gefegt, hat zig Städte der Alten zerstört, rief in der hiesigen Flora und Fauna Mutationen hervor. Also diese Chaosenergie, die über den Planeten gefegt ist, ist zum Beispiel auch der Grund, wie Tiermenschen und Skaven im Endeffekt entstanden sind. Diese Chaosenergie hat sich teilweise auch verfestigt und dadurch hat sich ein komplett neuer Mond rein aus Warpstein geformt und das ist Mors Leap. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir gerade sind, das sind ungefähr 5600 Jahre bevor der imperiale Kalender entstanden ist, verschwanden die Alten einfach irgendwann aus der Welt. Man kann nicht sagen, ob sie sich einfach zurückgezogen haben, weil sie kein Interesse mehr an dem Planeten hatten oder ob sie den für verloren erklärt haben oder ob sie tatsächlich geflüchtet sind. Auf jeden Fall waren sie plötzlich weg und es wusste auch niemand, also auch die Echsenmenschen, auch die Slann, ob oder wann sie jemals zurückkehren würden.
Da drängt sich jetzt für mich irgendwie so ein bisschen die Frage auf, ist Warhammer Fantasy in der Welt von Warhammer 40.000? Und sind die Alten auch die Alten von 40k? Und dann frage ich mich ja jetzt, wenn die das gar nicht kannten, das Chaos, und ich glaube, bei 40k kennen die das ja schon, oder? Dann könnte man doch die Theorie aufstellen, dass das jetzt sozusagen vor 40k spielt, um das hier einfach mal reinzuwerfen.
Naja, es war ja lore-technisch damals, waren beide Welten ja für einen kurzen Zeitpunkt ja miteinander verbunden. Es wurde alles geredconnt halt schon halt, ne? Aber da gab es ja diese Überschneidung halt, dass halt auch irgendwie gerätselt wurde, dass Karl Franz eigentlich der Gottimperator ist und gab es da noch einen Schlüssel oder ein Portal, das so irgendwie zwischen den Zeiten quasi springen konnte oder Universen oder irgendwas war da.
Ich glaube, Jeremy weiß da mehr zu gerade.
Der weiß da bestimmt mehr. Der guckt schon so.
Ich weiß da gar nicht so viel. Ich meine zu wissen,
sehr gut,
dass das Lore war, dass der Warhammer Fantasy Planet ein Planet im Warhammer 40k-Universum ist. Also gar nicht, dass das nebeneinander existiert hat, sondern dass der Planet einfach einer von Millionen in diesem 40k-Universum war. Und es gibt auch irgendeine Kurzgeschichte, die habe ich auch mal gelesen. Ich weiß aber bis heute nicht, ob die wirklich 100% offiziell ist, in dem Skaven ein Gerät erfinden, also im Endeffekt ein Funkgerät, und damit den Eldar Kontakt aufnehmen und davon halt so geschockt sind, dass da jemand antwortet, dass sie das Gerät auch sofort wieder zerstören und dann nie wieder drüber sprechen.
Ja, sehr gut.
Finde ich schon geil.
Auf jeden
so,
Fall.
So eine kleine Schnipsel, das macht doch Spaß so.
Also von den alten in 40k weiß ich auch nur, dass es, also da habe ich zum Beispiel ein Bild im Internet gefunden, wo die Alten dann tatsächlich, also wo ein Alter dargestellt wird und das ist dann tatsächlich auch so ein Echsentyp mit einer Laserpistole in der Hand. Also es würde theoretisch schon passen. Also so rein von dem, ne, dass die Alten halt
vom Ding her
eine Rasse sind, die durch das Universum fliegen und ein Reich gründen und dann ist halt zufällig der Warhammer Fantasy Planet da drin. Sie fliegen dahin, gründen irgendwas, hauen dann wieder ab. Es würde schon theoretisch ins 40k-Universum passen, aber ich glaube, da wurde ja so viel geretconnt, dass wirklich dann auch irgendwann von GW offiziell gesagt wurde, das hat nichts miteinander zu tun.
Ja, ich meine, wenn ich noch dann, also wenn man das noch weiter spinnt und sich überlegt, woran dieser Name die Alten angelehnt ist, das kommt ja klar irgendwie von H.P. Lovecraft, wo das ja auch uralte Wesen sind, die bei Lovecraft dann halt die Erde mal bevölkert haben vor Millionen, Milliarden Jahren und irgendwelche Städte errichtet haben und so. Ich glaube, es ist das Gleiche bei 40k und bei Fantasy und ich weiß auch gar nicht mehr, worauf ich darauf jetzt hinaus wollte, aber...
Zur Not fangt an, den beim Apartment jetzt neues Podcast zu hören. Ganz am Anfang, oder relativ am Anfang, haben wir in irgendeiner Folge das auch mal thematisiert. Hängt das beides zusammen? Ja, nein? Da gibt's auf jeden Fall ein bisschen was dazu.
Aber im Endeffekt, so von dem, was ich jetzt gehört habe, ihr findet die Idee eigentlich auch relativ cool, oder? Dass der Fantasy-Planet halt ein Planet ist im Warhammer 40k-Universum. Das hätten sie auch super damit Age of Sigmar verbinden können, indem sie einfach sagen, der Fantasy-Planet wurde vom Exterminatus getroffen. Tada. Es waren gar nicht die Skaven, es war die Inquisition.
Ja.
Es könnte irgendwann interessant werden, wenn es losgeht, dass dann auf einmal irgendwann die Astartes kommen zum Rekrutieren.
Ja.
Hab ich jetzt schon Bock drauf, wenn das passiert.
Also ich würde sagen, für mich ist das so. Für mich ist die Warhammer Fantasy-Welt ein Planet in der 40k-Welt, der halt einfach nur nicht entdeckt wurde von irgendwas außer vom Chaos. So.
Und den Alten.
Ja. Um drauf zurückzukommen, jetzt habe ich dich da voll rausgebracht.
Ach, alles gut.
Was ist denn passiert, nachdem die Alten da abgehauen sind?
Die Echsenmenschen, die ja die Diener von den Alten waren, für die war das halt super schwer zu verkraften. Die waren halt erstmal komplett führungslos, orientierungslos. Also sie waren führungs- und orientierungslos im Sinne ihrer Religion. Aber sie waren immer noch militärisch aktiv und die haben sich halt auch den einfallenden Chaoshorden entgegengestellt und sind dazu Milliarden hingeschlachtet worden. Also hingeschlachtet ist falsch gesagt. Die haben schon Schlachten gegen die Chaosanhänger geführt. Es war jetzt nicht so, dass die wehrlos gewesen wären. Aber die Slann haben dann halt versucht, alte Schutzkreise zu reaktivieren, weil die magischen Winde der Warhammer-Welt durch diese Chaosenergie halt auch immer unkontrollierbarer wurden. Das war aber auch nicht so leicht und das hat tatsächlich auch einige Slans das Leben gekostet. Und dadurch, dass es eh von Anfang an nicht so viele Slans gab, haben die dann halt irgendwann beschlossen, okay, bevor wir wirklich unsere komplette Slan-Elite verlieren, ziehen wir uns jetzt weiter zurück. Haben sie sich auf Lustria in ihre Tempelstätte zurückgezogen und haben sich mehr oder weniger isoliert vom Rest der Welt. Haben halt gesagt, wir müssen das jetzt erstmal aussitzen. Wahrscheinlich mussten sie erstmal darüber nachdenken, was sie jetzt tun. Und währenddessen, also gerade diese jungen Völker, die neu entstanden sind, die Menschen, die Zwerge, die Elfen, haben sie im Stich gelassen. Besonders darunter gelitten haben halt die Hochelfen. Sie lebten zu der Zeit oder leben heute in Anführungsstrichen immer noch auf Ulthuan, der Insel, die so mehr oder weniger in der Mitte der Warhammer Fantasy Welt liegt. Und bis das Chaos sie angegriffen hat, kannten die Hochelfen eigentlich nur ein Leben in Frieden. Die hatten zwar Waffen, super geschmiedeten Schwerter und die waren auch super gut mit Bögen. Sind halt Elfen, deswegen müssen die super gut mit Bögen sein. Aber das war halt nur für die Jagd oder für irgendwelche Ehrenduelle, wo sie halt klären mussten, wer der coolere Elf ist. Aber die hatten kein großartiges Militär, mit dem sie sich irgendwie verteidigen konnten. Und die Armeen des Chaos, Diese riesigen Horden sind über die ganze Welt hergefallen und damit auch über Ulfluan. Und die Elfen konnten denen halt wirklich nichts entgegensetzen und die mussten einfach zugucken, wie ihre Städte niedergebrannt wurden, wie ihre heiligen Haine niedergebrannt wurden und die haben sich im Endeffekt versteckt, damit sie nicht dahin geschlachtet werden.
Das ging bis.
Tatsächlich ein Elf, Anarion, sich hervorgetan hat und über Anarion ist beziehungsweise über dessen Vergangenheit ist nicht so viel bekannt, außer dass er wohl im Gegensatz zu vielen anderen Hochelfen viel in der Welt rumgereist ist, weil Hochelfen sind ja auch eher so ein Volk, die sich isolieren und auf ihrer Insel bleiben unter sich. Und er hat versucht, zu Azurian zu beten, hat halt dafür gebetet, dass sein Volk halt verschont wird, beziehungsweise dass die Hilfe von ihrem Gott bekommen, um sich gegen das Chaos zu wehren. Es wurde aber nie beantwortet und er wurde immer frustrierter und irgendwann hat er dann halt in höchster Not gesagt, alles klar, Azurian, ich werde mich opfern, wenn du dafür mein Volk vor der Vernichtung rettest. Und er hat immer noch keine Antwort bekommen und dann hat er sich halt einfach in ein Opferfeuer geschmissen und hat da auch übelste Verbrennungen davon getragen. Und er hat sich aber weiter da durchgeschleppt, weil er, Zitat, sich weigerte zu sterben. Anstatt dann aber komplett zu verbrennen, wurde er scheinbar jedoch erhört und seine Haut hat sich regeneriert, seine Haare haben sich regeneriert und er ist aus diesem Feuer herausgekommen, gebadet in weißes Licht und wurde scheinbar von göttlicher Macht durchströmt. Das ist jetzt alles ziemlich runtergebrochen, was ich erzähle. Er war wirklich ein Avatar von einem Gott. Er ist wirklich lang gegangen und hat Chaosanhänger zu Tausenden alleine abgeschlachtet.
Krass.
Dadurch, dass die Hochelfen so viele Verluste hatten, hat er halt auch überhaupt kein Problem, Anhänger um sich zu scharen, weil so gut wie jeder Hochelf irgendwen verloren hatte und auf Rache aus war. Genau, dann hat er die Hochelfen im Endeffekt gegen die Mächte des Chaos geführt, die Ulfluan angegriffen haben und hat die tatsächlich auch vertrieben. Also Ulfluan war eine ganze Zeit lang vom Chaos befreit, während der Rest der Welt heimgesucht wurde. Im Endeffekt war aber klar, dass das nur im Großen und Ganzen eine kurze Atempause ist. Und deswegen gab es Kalidor, Kalidor. Das war einer der mächtigsten Elfenmagier und einer der Untergebenen und auch ein Freund von Anarion. Und der forschte daran, wie man die Warbrisse im Endeffekt endgültig schließen konnte. Also weil er wusste, klar, wir haben jetzt einen super Anführer, wir haben eine Armee, wir haben die Mächte des Chaos zurückgeschlagen, aber es kommen durchgehend immer mehr. Da ist einfach kein Ende in Sicht. Wir können die schlagen und schlagen, da werden immer mehr kommen und irgendwann werden wir untergehen. Und er hat dann halt daran geforscht, dass er tatsächlich einen Mahlstrom erschafft, der die Chaosenergie, die frei auf dem Planeten rumgewirbelt ist, bündelt und zurück in den Warp lenkt, damit die Dämonen, die auf der Erde wandeln, halt ihrer Energie beraubt werden und dann so nicht mehr existieren können. Also Kalidor wollte mit Hilfe eines Rituals diesen Mahlstrom aufbauen. Anarion war aber dagegen, weil er immer noch davon überzeugt war, dass er die Chaosmächte in der Schlacht schlagen konnte. War aber auch beeinflusst vom Schwert des Kane, was er mittlerweile hatte, was sich nicht positiv auf seine geistige Gesundheit ausgewirkt hat. Und der hatte mittlerweile halt auch als Verbündeten mächtigen Drachen. Deswegen war er überzeugt davon, dass er das Chaos auch auf dem Schlachtfeld besiegen könnte. Entgegen des Befehls von Anarion hat Kalidor aber beschlossen, dass das Ritual nötig ist, um die Elfen zu retten und hat sich mit den mächtigsten Magiern der Hochelfen auf der Insel der Toten versammelt. Die liegt in der Mitte Ulfluans und davon haben die Chaosdämonen Wind bekommen. Die haben dann alles daran gesetzt, dieses Ritual zu verhindern und Anarion, der eigentlich dagegen war, dass das Ritual überhaupt stattfand, hat dann aber trotzdem seinem Freund beiseite gestanden und die Chaoshorden so lange wie möglich aufgehalten. Im Endeffekt hat das Ritual so teilweise funktioniert. Also die Mächte des Chaos wurden von der Welt getilgt, aber zum Beispiel die Magier, die bei dem Ritual mitgemacht haben, sind entweder gestorben oder die sind halt in so einem ewig währenden Kampf gefangen, in dem sie versuchen, den Mahlstrom aufrechtzuerhalten. Anarion, der vorher halt eben auch zum ersten König der Hochelfen ernannt wurde, eben weil er so mächtig war und weil er die Elfen zum Sieg gegen das Chaos zumindest teilweise geführt hat, ist tatsächlich vom Chaos auch erschlagen worden. Also das Chaos wurde von der Warhammer Fantasy Welt verbannt. Die Horden des Chaos sind komplett in sich zusammengefallen. Im Endeffekt war die Welt gerettet, aber die Hochelfen haben dafür halt einen riesigen Preis bezahlt. Die Magier sind alle tot oder verschwunden und ihr erster Phönixkönig ist halt auch gestorben. Und damit hatte die Welt erstmal überlebt.
Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir ja schon das ein oder andere Mal Chaos gehört, also den Begriff Chaos. stellt sich jetzt mal die Frage, was ist denn überhaupt das Chaos jetzt in diesem Kontext? Was kann man darunter verstehen? Und das Chaos repräsentiert in der Welt von Warhammer eine mächtige und destruktive Kraft, die auch als eine nur schwer bis kaum zu fassende magische Energie wahrgenommen werden kann. Aus den zerfallenen Sternentoren am Nord- und Südpol, die du eben ja schon erwähnt hattest, Jeremy, die einst von den Alten erbaut wurden, strömt diese Kraft halt in die Welt und verzerrt die Realität, die Seelen der Sterblichen werden korrumpiert und Dämonen werden entfesselt. Das ist so ein bisschen das Gerüst, sag ich mal. Ja, das Chaos besteht aus 4 Hauptgöttern. Also es gibt ja die großen Chaosgötter. Es gibt sehr, 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 sehr viele Chaosgötter im Warp, muss man dazu sagen. Kleine, große, ganz große. Die ganz großen sind halt 4 an der Zahl. Das sind Khorne, das ist der Gott des Krieges und der Gewalt. Dann haben wir noch Sinch, das ist mein persönlicher Liebling, wenn es ums Chaos geht, muss ich ja sagen. Das ist der Gott des Wandels und der Magie.
Sinch!
Genau, Sinch. Dann haben wir noch Nurgle.
Ich dachte Nigel.
Nigel, genau, Nurgle, ne, Grüße gehen raus an Nico, wir lieben dich. Das ist der Gott der Krankheit und des Verfalls, aber auch des Lebens. Es ist halt nicht, alles scheiße, so gesehen, zumindest aus seiner Sicht. Und dann haben wir noch Slaanesh, das ist der Gott der Lust und des Exzesses. Und noch viele weitere Beschreibungen treffen auf diese 4 Götter halt zu. Das ist nicht alles, aber das sind so die groben, großen Punkte, die man mit denen direkt eigentlich in Verbindung bringt. Und ja, jeder dieser Götter hat halt auch seine eigenen Anhänger, Dämonen und Champions, die halt in ihrem Namen halt kämpfen und sterben, um das Chaos zu verbreiten natürlich. Nicht nur aus Eigennutz, versteht sich, denn wer ein bisschen Bescheid weiß um das Thema Chaoskrieger, der Chaoskrieger als einzelne Person, der wird schon wissen, warum die machen, was die halt machen. Also so ganz klassisch gesehen halt, dass halt der angehende Chaoskrieger oder der Knallkorb, der am Anfang vielleicht noch so ist, der irgendwie gar nichts kann, sich auf den Weg zum Nordpol macht, weil dann natürlich die Mächte des Chaos immer stärker sind oder immer stärker werden. Er versucht natürlich auf diesem Weg da zum Nordpol Ruhm und Ehre und Schädel für den Schädelthron zu sammeln natürlich, um halt immer krasser zu werden und dass er dann ein Champion des Chaos wird, ein göttlicher Champion werden kann. Zum Thema Chaos, Chaosgötter und Dämonen gibt es eine ganz interessante Theorie, die existierte. Und zwar, dass halt dass die Chaosgötter und Dämonen quasi nur vom Glauben der Sterblichen wachgerufen oder genährt werden, kann man vielleicht auch so sagen, dass die halt nur dadurch existieren, dass das so die Essenz des Lebens ist. Das Chaos soll halt lediglich die stärksten Emotionen der Lebenden noch weiter verstärken und in den Vordergrund rücken. Also wenn du ein gewaltbereites Arschloch schon vorher warst, sag ich mal so, dann wird's das nicht besser machen, wenn du auf einmal anfängst, dann Blut für den Blutgott zu schreien, beziehungsweise wenn Khorne auf dich aufmerksam wird, dann wirst du halt sehr wahrscheinlich noch krasser werden. Ne? So weit die Theorie. Finde ich persönlich ganz interessant, ist allerdings auch nur eine Theorie, wie viel da jetzt dran ist, wie offiziell das jetzt ist, sei jetzt mal dahingestellt, das weiß ich zumindest nicht. Es gibt natürlich noch, also ich habe ja eben schon erwähnt, dass halt durch die zerfallenen Sternentore an den Polen die Kraft des Chaos halt durch die Welt halt zieht, strömt, wie auch immer. Und da reden wir dann auch schnell mal von der Chaosenergie und oder den Winden der Magie. Also das ist quasi ein und dasselbe. Die einen sagen Hü, die anderen sagen Hot. Da komme ich gleich noch ein bisschen zu.
Du meintest eben, das Chaos wabert so in die Welt und korrumpiert die Menschen. Sind dann sozusagen überall alle dem tendenziell ausgesetzt, der Gefahr? Oder ist es dann so an Orten irgendwie schlimmer, dass man da eher dann so korrumpiert werden kann?
Also umso weiter du an die Pole kommst, desto stärker ist halt die Chaosenergie halt, die da fließt. Dämonen, die da rumtouren, die Korruption von ja, Geist und Fleisch, sag ich jetzt mal, der normalen Sterblichen ist da auch, schreitet da auch schneller voran. Das geht ja alles ein bisschen rabiater zur Sache. Interessant für das Chaos sind natürlich erstmal in allererster Linie alle Lebewesen. So, das kann man ja eigentlich sagen. Und ich glaube, also eigentlich ist so gesehen, zumindest indirekt, ja, jedes Lebewesen in der Welt von Warhammer anfällig fürs Chaos, beziehungsweise hat damit zu tun, sag ich mal. Weil selbst wenn du jetzt irgendein total super resistenter Typ bist, der eigentlich gar nicht empfänglich für das Chaos ist. Eigentlich wird es dich ja trotzdem betreffen, sehr wahrscheinlich, wenn auf einmal deine Nachbarn anfangen, nicht mehr das Feld zu sehen und die Kühe zu melken und so weiter und so fort, um den seinen Lebenstag zu bestreiten, sondern, keine Ahnung, die Kuh zu irgendeinem Warpwesen mutiert mit 1000 Mäulern, Armen und Beinen und hast du nicht gesehen. Und dass sich dann deine Nachbarn quasi anfangen, gegenseitig die Haut vom Gesicht zu ziehen und auf einmal über deine Landesgrenze treten, sag ich jetzt mal, und da halt anfangen, Brand zu schatzen und alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, zu schlachten. So, also so gesehen, Chaos nimmt halt überall Einfluss, würde ich mal sagen. Auch wenn es jetzt nicht so empfängliche Völker für die Energie des Chaos halt gibt. Weil du kannst ja nicht sagen, nö, mich kratzt das halt nicht, deswegen ist mein Leben nach wie vor easy peasy und nee, das wird ja trotzdem Auswirkungen haben.
Ich glaube ja auch, das hat ja mehr oder weniger zwei Ebenen. Ne? Es gibt ja einmal diesen Chaos-Einfluss, jetzt zum Beispiel von dem Todkranken, der nicht sterben will, der keine Hilfe von seinen Göttern bekommt und dann sich an irgendwelche Götter richtet und dann von Nör gehört wird, der ihm dann verspricht, hier, du musst nicht sterben, ich kann dich segnen und bla bla bla, die dann so langsam korruptiert werden. Und es gibt ja sozusagen, wie so das Klischee ist von Atomenergie, ne? Du bist zu nah an Warpstein dran und dann fängst du an zu mutieren. So dieses, dass du seelisch vom Chaos beeinflusst wirst und dass du durch sowas wie Warpstein, was ja im Endeffekt auch nur manifestiertes Chaos ist, halt körperlich fängst zu mutieren.
Ja, ganz genau. Es ist halt ein sehr brisantes Thema, sagen wir mal so. Also das Chaos sorgt schon dafür in der Welt, dass es nicht langweilig wird. Ich würde nochmal direkt zu der Chaosenergie und den Winden der Magie, was ich eben schon angeschnitten hatte, nochmal gerade zurückkommen. Denn ein oder wenn nicht sogar das typische Merkmal für die Energie des Chaos ist mit Sicherheit, dass sie die Eigenschaft halt besitzt, alles und jeden zu beeinflussen, zu verformen, zu verändern oder zu mutieren. Wenn es halt richtig krass wird, dann, also wenn du halt extrem stark mutierst und dich verformst und sowas, dann wirst du sehr wahrscheinlich zu einem, wie hießen die nochmal?
Chaosbruten.
Chaosbruten, ne?
Ja.
Das sind Chaosbruten, oder?
Genau.
Also einfach so ein, ja, wie eben schon sagte, so ein Wabernder, wenn die Kuh zu so einem wabernden Klumpen wird. Ja,
so ein wobbelnder Fleischklumpen mit Tentakeln.
Ja, ganz genau, sowas in der Richtung halt, ne? Und ja. In der Welt von Warhammer gibt's 8 Winde der Magie. Ne? Da, also kurz mal, um auf das Thema jetzt Winde der Magie zu kommen, die als die magischen Energien des Universums betrachtet werden. Und jeder Wind repräsentiert halt eine bestimmte Art von magischer Energie und hat halt unterschiedliche Eigenschaften und Auswirkungen. Die 8, ich habe es mir aufgeschrieben natürlich, alle 8 Winde, ich hoffe, ich spreche sie vernünftig aus und nicht irgendwie total bescheuert. Da haben wir einmal Akshi, das ist der Wind des Feuers. Dann haben wir Gur, der Wind der Wildnis. Asyr, der Wind des Himmels. Chamon oder Kamon, was eins, weiß ich nicht. Chamon. Chamon, der Wind des Metalls. Gyran, der Wind des Lebens, Hysch, das ist der Wind des Lichts, dann haben wir Shyish, der Wind des Todes und Ulgu, das ist der Wind der Schatten. Ich finde das ziemlich interessant, weil dieses die Chaos-Energie oder das Chaos als, wenn man das Chaos als Energie versteht, sind das halt so die einzelnen Segmente oder Teile dieser Energie. Magier in der Welt können diese Winde halt nutzen, um Zaubersprüche zu wirken und magische Fähigkeiten zu entfesseln. Das kann man sich ja quasi schon selbst erklären eigentlich, ne? Wenn man das so hört, Winde der Magie und das wird wohl irgendwas mit Zauberern und Magiern zu tun haben. Und jeder Wind hat halt so seine eigenen Stärken und Schwächen und die Magier müssen halt lernen, wie sie sie am besten einsetzen können, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist nämlich gar nicht mal so leicht, auf jeden Fall. Das kann schon ein bisschen anspruchsvoll sein, sage ich mal. Die Energie des Chaos strömt halt vergleichbar wie mit einem Wind, ne? Daher auch Winde der Magie, um die gesamte Welt von einem Ende zum anderen halt, ne? Also von Nord nach Süd und umgekehrt. Und dabei spaltet sich halt die Energie erwähnten Winde der Magie, die ich eben so schön aufgezählt habe hier. Und besonders talentierte Seelen, denen Magie und Zauberei halt kein Fremdwort ist, machen sie Gebrauch von diesen Winden. Ne? Das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Waldelfen können das zum Beispiel, Hochelfen sind da sehr, sehr groß in dem Thema drin auf jeden Fall. Aber auch die Ältesten der Slan oder Slan schaffen es, die ganzen Winde halt harmonisch in Einklang zu bringen, sodass sie dann also als die sogenannte weiße Magie halt nutzbar machen können. Also das funktioniert ganz gut bei denen. Und das ist natürlich dann der positive Teil oder der positive Aspekt. Überall, wo Licht ist, ist natürlich auch dunkel. Ist ja ganz klar. Wir haben natürlich noch so finstere Gesellen wie Dunkelelfen, Dämonenbeschwörer und Schwarzmagier und alles, was so in diese Richtung halt geht. Also alles, was eigentlich ziemlich cool ist. Und die hingegen bedienen sich komplett ohne Rücksicht auf Verluste der geballten und rohen Kraft, die halt aus dem Norden strömt, und kanalisieren die dann halt zu schwarzer Magie. Und das ist natürlich, das ist halt so das alte Spiel, ne? Gut gegen Böse, Licht gegen Schatten, da knallt's dann halt ordentlich. Und sicherlich kann das auch mal gerne nach hinten losgehen. Also nur, weil man der Meinung ist, dass jetzt irgendwie Schwarzmagier XY hier voll der Obermufti ist und der Meinung ist, ich kann das alles auf jeden Fall, weil ich halt so eine übelste Ego-Schiene fahre. Denkst du, das kann auch voll nach hinten losgehen und seine Pläne kehren sich dann ins Gegenteil und vielleicht ist er selber dann irgendein Supermutant oder einfach nur tot. So. Unberechenbar, diese schwarze Magie halt. Das ist so im Groben und Ganzen erstmal das zusammengefasst, so wie ich das Chaos verstehe, in der Welt von Warhammer und wie ich es am besten verpacken würde, sag ich mal. Also kurz und knackig verpacken würde.
Ja, ist ja auch einfach ein Riesenthema, ne? Was man mal so eben versucht, in einer Folge abzuhandeln.
Ganz genau.
Das Chaos.
Ganz genau. Wir werden auf jeden Fall noch in späteren Folgen das Thema Chaos als Fraktion oder Fraktionen intensiver behandeln. Da dann auch, so viel kann ich schon mal sagen, sehr wahrscheinlich mit einem Gast, vielleicht dann mit dem ersten Gast, je nachdem. Da freue ich mich jetzt schon sehr, sehr drauf, dass wir sehr, sehr schön werden, hundertprozentig. Und deswegen möchte ich oder wollte ich jetzt an der Stelle nicht zu tief abtauchen in das Thema, um da nicht vorzugreifen, denn es gibt auch sehr viel geilen, leider geretconten Lore-Kram von GW, das auch ziemlich cool ist. Aber auch das werden wir dann behandeln auf jeden Fall. Weil schade wäre, das halt so unter den Tisch fallen zu lassen. So, ne? Und diejenigen von euch, die vielleicht irgendwie alte Chaos-Bücher von Warhammer Fantasy Battles haben, können sie denken, worauf es hinausläuft. Die wissen wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, die haben wahrscheinlich schon eine Ahnung halt. Aber dazu dann später mehr.
Ja, und irgendwie haben wir jetzt damit so ein bisschen ja die Vorgeschichte, würde ich sagen, abgehakt.
Endlich.
Die Basis geschaffen.
Endlich können wir aufhören mit dem Scheiß, ey. Nicht noch ein Podcast.
Na, jetzt sind wir ja eigentlich da, wo wir hin wollten, wo Warhammer Fantasy sozusagen losgeht. Und jetzt nach dem ganzen Quatsch, der da alles passiert ist, wie sieht eigentlich diese Welt aus? Was ist das für ein Planet? Und da fange ich einfach mal ganz von außen an, sag ich mal. Die Warhammer-Welt ist ein Planet in einem Sonnensystem um den Stern Söll.
Wie einfallsreich.
Die Welt ist Teil einer Planetengruppe, die Children of Azurien genannt werden. Und zu denen gehören noch die Planeten Charib, Diamol, Tigris und Ferdra. Kein Gewehr dafür, dass sie so ausgesprochen werden. Und um die Warhammer-Welt kreisen, wie Jeremy vorhin schon meinte, zwei Monde, Morsleep und Mansleep. Und wenn man sich die Karte mal so ein bisschen anguckt vom Planeten, sieht das schon ein bisschen aus wie unsere Erde, würde ich sagen.
Ist verdächtig, ne?
Minimal.
Man könnte ja sagen oder denken, dass ja Ulthuan so ein bisschen Atlantis-mäßig ist.
Das ist, glaube ich, auch.
Maybe.
Also das wird immer mal wieder angedeutet, dass das so das Pendant dazu sein soll.
Ja, das ist nämlich so der einzige Kontinent, der sozusagen nicht auf unserer Weltkarte vorkommt.
Ja, wenn man sich Nord- und Südamerika mal gerade anguckt, also ich meine natürlich Lustria und Nagaroth, versteht sich, ja, da sind Parallelen halt da, ne? Oder Araby zum Beispiel. Ja, man war jetzt, also es war eine wilde Zeit. Man hatte vielleicht nicht so viel Zeit, sich was komplett Eigenes auszudenken. Wer weiß das schon. Aber nee, ich persönlich find's ganz geil, muss ich sagen. Ich find das ganz witzig.
Ja, also während bei uns ja die Weltkarte, also die klassische Weltkarte irgendwie so nach Europa ausgerichtet ist, ist die halt von der Warhammer-Welt nach der alten Welt oder der Old World ausgerichtet, die auch ähnlich liegt wie Europa. Und die ist so das Zentrum der Menschenreiche. Da befindet sich im Norden das Königreich Kislev Und südlich davon ist dann das Imperium der Menschen, welches getrennt wird durch die grauen Berge, in denen aber auch irgendwie Zwerge und Orks und Goblins leben. Befindet sich dann im Westen das Königreich Britonia. Und südlich davon der Wald Loren, in dem die Waldelfen leben. Noch weiter südlich gibt es dann die beiden Stadtstaaten Tilea und Estalia, wo ich sagen würde, da könnte man sich so ein bisschen an so Spanien, Italien,
ja, ja, auf jeden Fall,
Portugal orientieren.
Scheißegal, Hauptsache Malle.
Im Nordwesten der alten Welt befindet sich dann noch die Nebelinsel Albion. Und wenn wir jetzt nach Norden gehen von der alten Welt aus, dann, das haben wir ja auch schon heute gehört, da beginnt die Chaoswüste, die den Nordpol umgibt. Land, wo das Chaos lebt, sozusagen.
Vergiss nicht die Chaossee.
Ja. und das Land der Trolle und Norskar. Der Norden wird unter anderem von menschlichen Chaosbarbaren bevölkert, wobei die wohl zivilisiertesten die Norse in Norskar sind. Und wenn wir jetzt in die andere Richtung gucken, südlich der alten Welt, da beginnen die Grenzgrafschaften. Das ist so eine anarchische Region ohne konkreten Hoheitsanspruch. Und die sind der Übergang zu den Badlands, wo die Orks und Goblins leben. Und südlich der Badlands befindet sich Arabia. Das ist eine von Menschen bevölkerte Wüstenregion. Der Name sagt, glaube ich, schon eindeutig, woran das angelehnt ist.
Italien.
Schön an Gardasee wieder. Ah.
Auch im Süden liegt das untergegangene Nekromantenkönigreich Nehekara, was auch Land der Toten genannt wird.
Mega geil.
Und weiter südlich von Arabia und Nehekara befinden sich die Südlande. Die sind, geografisch sieht es ein bisschen aus wie der afrikanische Kontinent, aber die sind hier komplett durchzogen von Dschungeln und werden von den Echsenmenschen bewohnt. Und der südlichste Punkt darunter ist nur noch der Südpol, der aber von allen Kontinenten durch Wasser getrennt ist und da leben nur Tiermenschen. Wenn wir dann in den Osten der Welt schauen, wird die alte Welt mit dem Weltrandgebirge begrenzt, in dem Zwerge leben, und östlich der Berge liegen die Düsterlande. Da leben Orks und vor allem Chaoszwerge.
Oh, dumme Hüte. Eine Menge dumme Hüte.
Ich wollte sagen, das sind die mit den Hüten, oder?
Sind die mit den coolen Hüten. Die sehen nämlich so aus wie Babylonier oder Sumerer.
Wenn Babylonier aussahen wie Vollidioten, dann ist das wohl so, ja.
Die Hüte.
Ja, ich glaube, also weiter östlich davon liegen die östlichen Steppen mit den Ogerkönigreichen im Norden, den Riesenlanden und das Menschenkönigreich Katai, das Königreich Ind, die Hinterlande von Kuresh und die östliche Insel Nippon. Generell ist da relativ wenig drüber bekannt. Bei Nippon, das kann man auch vom Namen ableiten, das ist halt eine Anlehnung an Japan und die Menschen, die da leben, sind auch so, ja, im japanischen Stil des mittelalterlichen Japans, würde ich sagen.
Das Einzige, was man da, wo man da was sehen konnte, ich bin jetzt nicht so drin, aber das war doch Warhammer Total War, kann das sein? Dass da Nippon als, ja, als spielbare Fraktion irgendwie mit einem DLC oder sowas kam?
Das war Katai, also über Katai ist in der Tabletop-World auch nicht so viel bekannt und da haben sie im Endeffekt so China angesiedelt, also
ja, meine ich doch. Meine ich doch. Dann war das wahrscheinlich Nippon.
Asiatisch angehaucht.
Mhm.
Sind ja die Ogerkönigreiche auch. Die haben ja auch so ein bisschen so einen Style von so, ja, Mongolen, würde ich sagen.
Ja, die sehen schon danach aus. Ja.
Diese typischen Bärte.
Wobei ich nicht weiß, ob die auch mit so dicken Kesseln immer rumgelaufen sind. Also das ist dann, glaube ich, historisch nicht ganz korrekt.
Ja, glaube ich nicht. Naja, und wenn man dann noch weiter in Osten geht, beziehungsweise dann kommt man ja am anderen Ende wieder raus, dann sind wir im Westen der Welt. Und da befindet sich die neue Welt, die ähnelt ganz eindeutig Nord- und Südamerika. Im Norden befindet sich das Frostland Nargaroth und dort leben die Dunkelelfen.
Uhu.
Nördlich grenzt Nargaroth an die Chaoswüste an und im Süden liegt die Grenze zu Lustria. Das ist das Reich der Echsenmenschen und ist auch größtenteils von Dschungel- und Tempelstädten geprägt. Und zwischen der neuen Welt und der alten Welt im großen Meer liegt der Kontinent Ultuan, der ist so ringförmig, der hat sozusagen Wasser innen drin, und dort leben die Hochelfen.
Dreiviertel-Donut.
Ja, genau.
Der Kern ist flüssig. Das könnte natürlich auch so ein Atoll sein, wo man Bomben getestet hat. Ne?
Und so könnt ihr euch ungefähr die Welt vorstellen. Ist, glaube ich, schlau, sich das einfach nochmal in der Karte anzugucken. Aber ich glaube, jetzt haben wir so eine kleine Grundlage, wenn wir zukünftig davon sprechen, dass ihr ungefähr wisst, wo was ist und wer wo wohnt. Und das führt natürlich auch immer alles zu Konflikten, was ja auch irgendwie wunderbar ist, weil sonst wäre es ein bisschen lame. Das
wäre ja War Peace. Nee, Peacehammer meine ich.
Ja. Peacehammer.
War Peace. War Peace.
Das klingt wie eine Punkband.
Schon so ein bisschen.
Ich finde es übrigens ein bisschen frech, dass du komplett ignoriert hast, dass neben Tilea westlich in den Sumpflanden, glaube ich, natürlich die Hauptstadt der besten Fraktion ist. Da ist natürlich Skavenblight. Hauptstadt der Italiener.
Ja, aber Skaven leben ja überall.
Ja, Skaven leben überall, das stimmt. Genau. Aber da gehen wir auch noch in späteren Folgen, in den besten Folgen drauf.
Ja. Jeremy macht hier nur mit, um diese Skaven-Folgen zu machen und dann ist er raus. Dann ghostet er uns.
Eigentlich schon, ja.
Ja. Ich glaube, somit kommen wir aber erstmal zum Ende, ja. Inhaltlich.
Ich würde sagen, okay. Was macht unsere Playlist? Wollen wir die mal so ein bisschen füttern?
Wollen wir nicht erstmal noch ein bisschen darüber sprechen, ob ihr vielleicht was Gutes gelesen habt oder was Gutes gehört habt oder was Gutes geguckt habt?
Ah, stimmt. Da war ja was, ne? Da
schneiden
was.
Wir raus.
Ich hab's verdrängt. Ja, wer hat denn was Gutes gelesen von euch?
Ja, dann fang mal an. Hast du denn irgendwas?
Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich bin immer noch dabei, dass ich den ersten Band von Nagash höre. Ja, also kurz vor Schluss jetzt gerade bin. Und ich kann es immer noch wärmstens empfehlen. Ich finde das trotz dieser sehr langen Pause, die ich dann da einschieben musste oder eingeschoben habe, ist es halt ein Mega-Roman. Also die Reihe startet schon mal richtig gut. Ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Band. Den versuche ich schneller durchzuziehen als den ersten jetzt. Ohne Pausen. Dazwischen natürlich. Und ja, das ist so das, was das Nennenswerte im Bereich Fantasy, was ich jetzt konsumiert habe in der letzten Zeit.
Ja, ich habe mir Pauls Tipp von letzten Monat mal zu Herzen genommen und habe mir mal Felix und Gotrek das Hörbuch auf Spotify angehört, wobei ich mit dem zweiten angefangen habe, weil ich noch weiß, dass mir das erste Buch nicht so gefallen hat. Also ich fand es schon okay, aber ich fand, ab dem zweiten Buch wird es dann besser. Aber das Hörbuch ist auf jeden Fall, kann ich auch nur empfehlen, weil das, ich weiß nicht, irgendwie hat das sowas Cozy-mäßiges. Also erstens mag ich die Geschichten und zweitens ist der Sprecher bringt das irgendwie so gut rüber, dieses Fantasy-Feeling, und ich mag halt auch Felix und Gotrek mega. Und es kommt Skaven drin vor. Da kann ich auf jeden Fall nur unterstreichen, was Paul letzten Monat gesagt hat. Also das kann man sich auf jeden Fall gut antun. Und ich habe mir vor ein paar Tagen, das ist leider noch nicht angekommen, ich hatte ja letzten Monat über das Seuchendämon-Buch was gesagt, dass ich das mal irgendwie mit, weiß ich nicht, 12 oder so aus der Grabbelkiste gezogen habe und das eigentlich ziemlich cool fand und durchgelesen habe. Und da wurde mir ja auf Discord dann gesagt, ich habe leider gerade den Namen vergessen, aber ich werde es noch nachreichen. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, dass es eine Trilogie ist. Und da habe ich mir jetzt mal den ersten Band Zaragos bestellt. Und der ist leider noch nicht angekommen, aber den werde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Weil das waren so... Also der zweite Teil war so im Warhammer-Universum, Warhammer-Fantasy-Universum, ohne dass es sowas krass Zusammenhängendes sein musste, wie jetzt zum Beispiel die Horus Heresy, wo man gefühlt in jedem dritten Satz merkt, ah, okay, das habe ich in dem anderen Buch gelesen und da ist der Zusammenhang und da ist der Zusammenhang, sondern es ist dann einfach so eine Fantasy-Geschichte im Warhammer-Fantasy-Universum, die für sich steht, und das lässt sich einfach gut runterlesen. Und da habe ich Bock drauf. Und das ist halt auch noch so ein altes, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, irgendwie 1990, also...
Oha.
Da sind auch noch so die guten alten Sachen drin, die wahrscheinlich heute auch alle geretconnt wurden.
Geil.
Ja, freue ich mich.
Es gibt auch für meinen Geschmack deutlich zu wenig Warhammer Fantasy Hörbücher bei Spotify. Also.
Ja, das auf jeden Fall.
Das vermisse ich echt. Ich habe hier noch, also mir hat Merlin, der liebe Grüße, hat mir einen Warhammer Fantasy Roman geliehen. So ein Zweiteiler über so einen, ich weiß den Namen nicht mehr, ein imperialer General, der so an der Grenze zum Norden irgendwas bewacht, da so Hauptmann ist oder so. Klang auf jeden Fall spannend, habe ich noch nicht angefangen zu lesen. Ist es 40k, ich habe Becquin 2 endlich durchgelesen, aber ich finde die Becquin-Reihe ist auch sehr Fantasy-lastig, kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich auch auf Nils Raten habe ich die Nagaroth-Reihe angefangen.
Nagash.
Aber ich bin nicht so warm geworden. Ich muss gestehen, ich bin eingeschlafen.
Deswegen weiß ich überhaupt es ist trocken, ja, das auf jeden Fall. Also es hat seine Höhen und Tiefen oder Längen und noch längere Längen auf jeden Fall. Das hatte mir der liebe Lutz, Grüße gehen raus an dieser Stelle, hatte das halt auch schon gesteckt. Der hatte, glaube ich, ein ähnliches Problem wie du mit dem Buch. Aber ich finde es ganz interessant, in dieses Thema Untote und Khemri und da mal reinzukommen. Mich hat's mega abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand's halt sehr interessant. Ich hab's halt während der Arbeit gehört, halt so nebenbei auf einem Ohr. Das ging halt ganz gut. Ich fand's sehr informativ auf jeden Fall, weil ich vorher noch nicht so viel zu dem Thema wusste. Also Nagash war für mich halt sonst immer so, ja, das eine hässliche Modell aus dem Tabletop-Bereich, was ich halt so kannte. Und im Groben und Ganzen, wer ist das? Was hat der für eine Rolle? Oder was nimmt der für eine Rolle ein? Ja, gut, das war das. Aber da hat es dann halt auch aufgehört. Also hat es für mich gar keine Rolle gespielt, das Thema. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Ich finde es interessanter, weil jetzt lernt man ihn ja im ersten Band als ambitionierten Emporkömmling kennen. So ein bisschen, würde ich mal sagen.
Ja, ich gebe dem auf jeden Fall nochmal eine Chance, tagsüber, wenn ich nicht müde bin.
Ja, muss man Bock drauf haben und du solltest auch nicht müde sein, weil ja, das lädt dazu ein, dass man wegpennt, glaube ich.
Destero Asbu ist übrigens der Name des guten Kollegen, der mir mit Discord den Tipp gegeben hat mit der Orfeo-Trilogie, der übrigens auch bei YouTube unter Drakenhofsmythen Lore-Videos zu Warhammer Fantasy macht. Cool. Habe ich auch schon ein paar gesehen. Kann ich auch nur empfehlen. Packe ich vielleicht den Link auch einfach mal unten in die Shownotes.
Geilo.
Okay.
Dann würde ich sagen, sind wir bei der Playlist angekommen, oder?
Yes. Wir haben uns gedacht, jeder macht mal 2 Songs, dann wird die mal ein bisschen schneller voll.
Macht auf jeden Fall Sinn, bei einmal im Monat releasen. Sonst dauert das ewig und dann müssen die Leute immer die gleichen guten Songs hören.
Das wäre furchtbar. Ganz genau, das wäre richtig schlimm.
Ja, Grabowski, was hast du?
Meine Songs sind von der Band Summoning, Old Morning's Dawn, so. Und der zweite ist von Wolf Brigade, das ist bei mir immer ein Dauerbrenner, wird es wahrscheinlich auch immer sein, Feed the Flames.
Sehr gut.
Immer sehr gut.
Güte Siegel. Immer sehr gut. Kann ich nur unterstützen.
Ja, geil. Ich hab mir gedacht, bei dem ganzen Abschlachten der Hochelfen durchs Chaos.
Nimmst du mal was Positives.
Nehme ich Soul Destroying Black Debauchery von Spectral Wound. Und einfach, weil ich es fantasymäßig so geil finde, von Bathory, Gods of Thunder and Rain.
Nice.
Und ich habe sogar noch einen dritten Song.
Oh.
Der wurde sich hier gewünscht. Over the Hills and Far Away von Nightwish. Ein sehr epischer Song. Jeremy.
Sehr gut. Schön, dass ihr so epische Songs habt. Ich nehme mich nicht.
Jetzt kommt Jeremy und scheißt rein.
Ja, durch den gleichen Grund wie Paul, das ganze großartige Abschlachten von X-Menschen, Chaos und Hochelfen und allem, was so kreucht und fleucht, ist ja eigentlich eine riesige Schlägerei auf der Warhammer Fantasy Welt.
Durchgehend.
Deswegen habe ich mir erstmal von The Rezillos Somebody Gonna Get Their Head Kicked In Tonight gewünscht. wahnsinniger Zungenbrecher auch. Ich habe es gerade nicht hinbekommen, schneller auszusprechen. Und da ich mir vorgestellt habe, wie Kalidor, der bemerkt hat, dass die Welt kurz vorm Abgrund steht und dass das nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen werden kann, sich gefühlt haben muss, als er das versucht hat klarzumachen und Teclis die ganze Zeit gesagt hat, ach komm, alles kein Problem, wir machen die am Schlachtfeld fertig, wünsche ich mir von Barry McGuire Eve of Destruction. Auch ein sehr gutes Lied.
Nice.
Ja, cool. Danke, Leute. Und damit verabschieden wir uns, würde ich sagen. Oder hat noch jemand etwas?
Ja. ich freue mich auf jeden Fall jetzt mal auf die nächsten Folgen, wo es dann mehr um vielleicht eine Fraktion oder einen Aspekt geht, weil dieses die Vorgeschichte erstmal runterrattern, das hat immer so ein bisschen was Anstrengendes an sich.
Wir müssen am Anfang anfangen. Das ist ja leider das Ding.
Ja, sicher.
Ich finde das alles scheiße. Erst kurz vorm Ende wird's cool, wenn die Welt schon brennt quasi. Genau da fangen wir jetzt an, so.
Ja.
Okay.
Dann
entlassen wir euch in die Nacht, in den Tag, in die Schicht oder sonst wohin. Habt alle eine schöne Zeit, eine schöne Woche und nächsten Monat hören wir uns wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
Ich hoffe, wir müssen hier arbeiten. Ciao.